Heute ist erster Advent und ich kann mich gut erinnern, dass ich vor knapp einem Jahr an derselben Stelle stand und auch gesagt habe, heute ist erster Advent, bald ist Weihnachten. Und bei der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst dachte ich, also ich hatte so zwei Gefühle in mir. Das eine Gefühl ist, das kann doch nicht sein, dass ein Jahr schon wieder rum ist. Kennt das jemand? Das Jahr ist ja verflogen. Das war einfach zack. Und irgendwo denk ich so, das gibt's doch gar nicht. Und dass die Zeit so schnell vergeht. Ja, also das war das eine Gefühl. Und das andere Gefühl war, bald ist endlich wieder Weihnachten. Und ich freue mich drauf, Zeit als Familie zu haben und meine Eltern kommen zu Besuch, mein Bruder und so weiter. Also einfach eine Zeit, wo man miteinander in besonderer Weise genießen kann. Und ich möchte heute über, gerade zum ersten Advent, möchte ich über die wahre Bedeutung von Weihnachten sprechen. Und wir werden merken, wir werden sehen, was dahinter steckt. Vor einigen Jahren habe ich etwas gemacht. Und zwar, da habe ich noch in Hannover gelebt, da haben wir uns mit ganz vielen Leuten, haben wir uns als Weihnachtsmänner verkleidet. Also richtig schön, so wie man sich so einen Weihnachtsmann vorstellt, mit Bart und alles rot und so weiter. Und dann sind wir in die Stadt gegangen und haben die Leute gefragt, warum feiern sie Weihnachten? Das Schöne ist halt, in so einer Situation, wenn man so einen Bart im Gesicht hat, die erkennen ja einen nicht. Und da kann man sich relativ frei fühlen. Ja? Man kann im Grunde genommen alle Fragen stellen und es ist egal. Also die Leute sehen ja eh nicht, wer man ist. Also so mit diesem Schutz sind wir dann raus auf die Straße und haben die Leute gefragt, warum feiern sie Weihnachten? Und wir haben die interessantesten Antworten zu hören bekommen. Da waren so Antworten, war ganz oben an der Liste, weil es dort Geschenke gibt. Darum feiern wir Weihnachten. Sehr tiefgründig. Dann waren andere Antworten wie, Gott ist in den Himmel aufgefahren. Eine andere Antwort war, weil der Weihnachtsmann an diesem Tag geboren ist. Das waren übrigens erwachsene Menschen, die das gesagt haben. Dann waren andere, die sagen, das hat etwas mit Ostern zu tun. Okay. Andere Antworten waren, ich glaube, da ist Jesus auferstanden. Das hat was mit Ostern zu tun. Andere Antworten waren, ist der Jesus geboren? Das kommt der Sache schon näher. Jemand sagte, das hat etwas mit der Kirche zu tun und hatte in dem Moment, wo er das Wort Kirche sagte, so einen ernsten Blick. Kennen wir sowas? Das hat etwas mit der Kirche zu tun. Andere sagten, ich feiere kein Weihnachten. Das hat für mich überhaupt gar keine Bedeutung. Andere sagten, das ist ein Familienfest. Dann sagten Leute, und das fand ich lustig, ja, aber also das weiß ich hundertprozentig, also Weihnachten ist eigentlich eine Erfindung von Coca-Cola. Das kam relativ häufig. Und dann, also da musste ich ein bisschen lachen, dann sagten Leute, der Weihnachtsmann ist an diesem Tag gestorben. Also diese Antworten kamen alle unter anderem und so weiter. Also das war relativ bunt und wir haben viel dazu gelernt, einfach auch allein, dass wir solche Fragen gestellt haben, was Leute so mit Weihnachten verbinden. Wenn wir das Wort Weihnachten hören, dann verbinden wir, jeder, der hier im Raum sitzt, ganz unterschiedliche Emotionen, ganz unterschiedliche Erfahrungen auch damit. Für die einen sind es positive Gedanken. Du erinnerst dich an deine Kindheit. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich heute du sage. Danach, nach dem Gottesdienst, switch ich wieder auf sie. Das ist leichter so. Du erinnerst dich an Erfahrungen aus deiner Kindheit. Und es sind positive Erfahrungen. Es sind Momente, Wohlfühlmomente. Es sind geborgene Momente. Aber es gibt auch Leute, die haben negative Erfahrungen. Es gibt Menschen, die haben noch nie in ihrem Leben positive Weihnachten erlebt. Können wir das glauben? Es gibt Menschen, die in ihrem ganzen Leben noch nie es erlebt haben, einen Raum zu betreten. Und da ist die Familie, da sind die Eltern und da ist eine Atmosphäre der Geborgenheit, eine Atmosphäre der Nähe, der Liebe. Nein, es gibt Menschen, die haben es Jahr für Jahr erlebt, vielleicht A, dass sie niemals richtig Weihnachten gefeiert haben, weil sie keine Familie hatten, weil man in einem Heim aufgewachsen ist oder wo auch immer. Manche haben es vielleicht erlebt, das ist eigentlich die schrecklichste Zeit, weil es da immer Streit gab. Weil es immer irgendwie gekracht hat. Es ist immer eskaliert. Und wir merken, dass wir ganz unterschiedliche Erfahrungen, ganz unterschiedliche Gefühle mit Weihnachten verbinden. Aber was wir wissen müssen, auf der ganzen Welt wird Weihnachten gefeiert. Zumindest in der westlichen Welt. Ja? Also so in unserer Kultur, so, da wird Weihnachten gefeiert. Ja? Somit wissen wir, dass Weihnachten ist kein unbedeutendes Thema. Weihnachten hat eine große Bedeutung für die Menschen. Wir sehen es, wie viel Werbung gemacht wird, schon ein halbes Jahr im Voraus, habe ich das Gefühl. Und alles wird daraufhin gearbeitet. Weihnachten steht vor der Tür. Ich möchte auf einen Bibeltext eingehen, der uns heute die wahre Bedeutung von Weihnachten ein Stück weit aufschlüsseln soll. Und dieser Bibeltext steht in 1. Johannes 1, 1 bis 4. Und da bräuchte ich jetzt einfach Eli, dass du mir da hilfst. Dort steht, von allem Anfang an war es da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Und wenn wir diesen Bibeltext anschauen, da sind da vier wichtige Elemente enthalten, die dort erwähnt werden. Da ist zu einem, dass die Jünger, die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, die hörten ihn, die sahen ihn und die berührten ihn. Wir werden darauf eingehen. Das zweite, wovon die Rede ist, dass hier von Leben die Rede ist. Das dritte ist, dass von Gemeinschaft gesprochen wird. Und das vierte, von Freude. Und vielleicht klingelt es ein bisschen, ja, all diese Begriffe, irgendwie habe ich schon mal gehört, im Zusammenhang mit Weihnachten. Aber wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Sie hörten, sie sahen und sie berührten auch. Man muss wissen, dass die Existenz von Jesus unumstritten ist. Es gibt immer wieder Leute, die denken und glauben, Jesus hat es nicht gegeben. Aber das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Es gibt Unmengen von außerbiblischen Quellen, also nicht die Bibel, sondern ganz säkulare Leute, Menschen, Philosophen aus der damaligen Zeit, die mit dem Glauben, mit Jesus nichts am Hut hatten. Überhaupt nichts. Und es gibt unzählige Quellen, die bezeugen, dass Jesus existiert hat. Und ich möchte zwei ganz, ganz wichtige einfach mal vorlesen, dass wir mal hören, wie die Menschen damals, die mit Christentum gar nichts zu tun hatten, gedacht haben. Da war zum Beispiel der Römer Tacitus des 1. Jahrhunderts einer der zuverlässigsten Historiker der Antike. Und er erwähnt abergläubische Christen, benannt nach Christus, der unter Pontius Pilatus während der Regierung des Tiberius litt. Der Hauptsekretär Sueton des Kaisers Hadrian schrieb, dass ein Mann namens Christus, heute sagen wir Christus, im 1. Jahrhundert lebte. Eine zweite Quelle, Josephus ist der bekannteste jüdische Historiker und in seinen Antiquitatis Judaicae bezeichnet er Jakobus als den Bruder des Jesus genannt Christus. Ein umstrittener Satz besagt, und das finde ich interessant, um diese Zeit lebte ein Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn zu Recht Mensch nennen kann. Auch interessant. Denn er wirkte erstaunliche Taten. Er war der Christus, der ihnen am dritten Tag lebendig erschien, wie die Propheten diese und 10.000 andere Dinge von ihm vorausgesagt hatten. 10.000 andere Dinge vorausgesagt. Eine andere Lesart lautet, zu dieser Zeit lebte ein weiser Mensch namens Jesus. Sein Wandel war gut und er war als tugendhaft bekannt. Und viele unter den Juden und anderer Völker wurden seine Jünger. Pilatus verurteilte ihn zur Kreuzigung und zum Tode. Aber diejenigen, die seine Jünger wurden, verließen nicht seine Jüngerschaft. Sie berichteten, dass er ihnen 3 Tage nach seiner Kreuzigung erschien und dass er am Leben ist. So war er vielleicht der Messias, von dem die Propheten Wunder berichten. Das finde ich hochspannend, dass Menschen, die mit Jesus, die keine Christen waren, die gesagt haben, ja, Jesus existierte, Jesus lebte. Aber die wichtigste Quelle über Jesus selbst ist die Bibel selbst. Und sie berichtet ganz viele Details über das Leben von Jesus. Sie berichtet davon, dass Menschen hörten und sahen und berührten. Da haben wir zum Beispiel die Jünger Jesu, seine Leute, die mit ihm jeden Tag unterwegs waren. Sie sahen ihn, sie hörten ihn, sie berührten ihn, er ließ sich von ihnen anfassen. Wir wissen, Kinder kamen zu ihm, er nahm sie auf ihre Schoß, er betete für sie, er segnete sie. Wir haben eine andere Geschichte. Die Frau, die jahrelang Blutungen hatte, berührte nur sein Gewand und wurde geheilt von den jahrelangen Blutungen, an denen sie litt. Wir lesen von Blinden, zu denen Jesus gekommen ist, seine Hand auf sie gelegt hat, sie berührt hat und sie heil gemacht hat, sie gesund gemacht hat, dass sie wieder sehen konnten. Wir lesen von aussätzigen Menschen, Menschen, mit denen niemand etwas zu tun haben wollte, die von der Gesellschaft ausgestoßen waren. Zu denen ging Jesus hin und er berührte sie, er hatte Gemeinschaft mit ihnen, er liebte sie. Und wisst ihr was? Und ich kann es an der Stelle einfach immer nur sagen, ich bin stolz auf meinen Gott. Ich bin stolz auf meinen Gott, denn er geht dorthin, wo niemand hingehen würde. Er geht zu den Menschen, die jeder abschreiben würde. Er geht zu denen Menschen, die den Glauben an sich selbst und an die Welt verloren haben. Und er geht zu ihnen hin und er schenkt ihnen neuen Glauben. An Gott und an sich selber und überhaupt an das Leben. Und was wir daran sehen und merken, ist, dass Jesus jemand war, der total nahbar war. Er war nicht ein Ferner. Er war irgendwie nicht irgendwie unnahbar, irgendwie ein Held, ein Unerreichbarer, jemand, zu dem man nicht hin darf. Nein, er war jemand, der die Menschen zu sich gelassen hat. Und das hat etwas auch mit Weihnachten zu tun. Wir werden später hören, warum. Wir lesen auch, wie Johannes in dem Brief schreibt, was ich gerade vorgelesen habe, dass er das Leben ist. Es ist eine Verkürzung, wenn man sagt, Jesus gibt das Leben oder Jesus hat das Leben. Wir würden es verkürzen, wenn wir das nur so sagen. Nein, es ist nicht nur so, dass Jesus das Leben gibt und Jesus das Leben hat. Es ist so, dass Jesus das Leben ist. Jesus ist das Leben. Jesus ist kein Prophet, der eine neue Religion im Schlepptau dabei hat und sagt, tu dies, tu das, tu jenes und dann, am Ende, irgendwann, dann gebe ich dir ewiges Leben. Aber du weißt nicht, was am Ende dabei rauskommt. Er ist so nicht. Er sagt, komm zu mir, denn ich bin das Leben. Und wenn du zu mir kommst, wirst du das Leben haben und du brauchst nicht mehr groß irgendwas tun, sondern all das, was du tust, geschieht aus einer Leidenschaft, aus einer Beziehung heraus. Aus einer Intimität heraus. Und ich vergleiche immer dieses Beispiel mit einem Ehepartner, ob Mann oder Frau. Am Anfang tust du suchst die Nähe von deinem zukünftigen Partner und in dem Moment, wo man verheiratet ist, wo man sagt, jawohl, dann tust du nichts mehr, um die Liebe zu erkaufen, sondern du tust alles einfach nur, weil du denjenigen liebst. Es ist eine Beziehung, da ist die Quelle ist Liebe und wir versuchen uns nicht Liebe zu erkaufen, zu erarbeiten. Und genauso auch bei Gott. Nicht die Leistung wird belohnt, er selbst ist die Belohnung. Jesus ist die Belohnung. In Vers 2 heißt es, ja, das Leben, ist erschienen. Er ist das Leben. Jesus ist das Leben. In Johannes 14, Vers 6 lesen wir, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. In Johannes 11, Vers 25 sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und in Jesus empfange ich ewiges Leben. Es schließt das Leben hier und jetzt, aber auch das ewige Leben mit ein. Es bezieht sich nicht nur auf die Zukunft, es bezieht sich auf das Hier und Jetzt. Und ich bekomme eine neue Perspektive für mein Leben und für das Leben um mich herum. Und aus dem heraus ist das Leben mit Jesus in eine Gemeinschaft angeknüpft. In Johannes 1, Vers 3 steht, 1. Johannes 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar in unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Es ist interessant, hier in diesem Text steht, was wir gesehen und gehört haben, erzählen wir euch weiter. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir Zeugnisse haben. Das ist der Grund, warum Menschen Dinge erzählen, die sie mit Gott erlebt haben. Denn das bewirkt in uns, es kann in uns neuen Glauben bewirken und wir sagen, hey, wow, was der erlebt, das ist ja so genial. Johnny, was du erlebt hast, Gott ist reingekommen in dem, Gott hat dich berührt, du hast die Prüfung bestanden, du warst nicht in deinem Bett, du musst nicht ein Jahr noch wiederholen. Und ein Glauben, dass man sagt, hey, was Gott bei dem tun kann, das kann er auch bei mir tun. Wir hören voneinander und wir hören voneinander, was Gott im Leben tut und nehmen Anteil daran. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir, erzählen wir auch euch. Jesus kam auf diese Erde, er ist das Leben selbst und durch den Glauben an ihm haben wir Gemeinschaft mit ihm. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, Gott ist gut. Er ist gut. Und ich weiß, es gibt viele Gottesbilder, es gibt Menschen, die sagen, aber wenn Gott aber hier, dann wird doch hier und da. Diese Fragen sind alle berechtigt. Und die hatte hier in diesem Raum hatten sie schon sehr, sehr viele. Aber wenn wir uns auf den Weg machen und Gott suchen, werden wir an den Punkt kommen, dass wir erkennen in unserem Herzen, dass Gott gut ist. Dass er gute Gedanken für unser Leben hat. Und hier sitzen eine Menge Menschen, alle, wo Gott wunderbare Pläne für dich hat. Gott hat wunderbare Pläne für dein Leben. Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Gott ist gut. Und er tat alles dafür, alles, dass wir nicht alleine sind. Und ich freue mich. Ich freue mich über meinen Gott. Ich freue mich über den, mit dem ich jeden Tag unterwegs bin. Und ich weiß, was auch immer geschieht, wie herausfordernd die Situation auch sein mag, ich weiß, er ist gut. Kennt ihr so Situationen, dass etwas kommt, so ins Leben reingeflattert, vielleicht eine ganz, ganz dicke Rechnung oder eine Krankheit oder irgendetwas läuft nicht so, wie man sich das vorgestellt hat? Kennt das jemand? Wir erleben gerade so eine Sache, ja? Hat etwas auch mit Finanzen zu tun, wo plötzlich etwas reinkommt und du denkst, wop, hoppla. Aber ich will sagen, dass Gott gut ist. Er lässt uns niemals fallen und wir können ein Zeugnis nach dem anderen erzählen. Wie würde sich unsere Gesellschaft verändern, wenn es immer mehr Menschen gibt, die das erleben. Dass es einen Gott gibt, der sich für sie interessiert, der für sie da ist und dass sie geliebt sind. Übrigens, ich glaube, die Gesellschaft würde sich wirklich sehr verändern, wenn die Menschen wirklich spüren und erleben würden, da ist jemand, der sie wirklich liebt. Das ist ja das Grundproblem jedes Menschen. Bin ich wirklich so okay? Und wir suchen überall händeringend nach Bestätigung. Aber es gibt einen, der sie uns geben kann. Und das ist Gott. Und wir möchten eine Gemeinde sein, die diese Liebe Gottes untereinander demonstriert. Wo es nicht nur darum geht, ja, da ist irgendwo ein Gott, der uns liebt. Nein, wo wir einander lieben. Weil wir das in unserem Leben erfahren und wo wir diese Liebe weitergeben möchten. Und daher ist Weihnachten nicht einfach nur ein Fest einmal im Jahr, wo wir uns alle irgendwie hübsch machen und uns aufmachen. Weihnachten, die Bedeutung von Weihnachten dürfen wir eigentlich jeden Tag erleben. Jeden Tag. Und wir möchten, dass diese Bedeutung von Weihnachten zu unserer DNA wird. Und das Resultat daraus wird wahre Freude sein. Wenn ich von Freude spreche, dann bin ich immer vorsichtig. Weil ich weiß, dass es eine Menge Menschen gibt, die wenig Freude im Leben haben. Und wenn ich jetzt anfange, einfach nur, und wir müssen uns freuen, und wir müssen uns freuen, und aber wenn wir uns nicht anschauen, dass es auch Dinge im Leben gibt, wo man sich vielleicht nicht freuen kann im ersten Moment. Ich habe es schon vor einiger Zeit gesagt, wo unser erster Sohn geboren wurde, wo es am Anfang hieß, meine Frau musste relativ schnell ins Krankenhaus, sie war noch schwanger, und wo die Diagnose hieß, vermutlich Eileiterschwangerschaft, sie werden das Kind verlieren. Wo ist in dem Moment bitteschön die Freude? Aber zu erleben, und das haben wir, dass wir einen Gott haben, an den wir uns wenden können, zu dem wir kommen und zu dem wir beten können. Und wir haben es erlebt, wie Gott eingegriffen hat. Und die Ärzte im Nachhinein dastehen und sagen, wir wissen nicht, was los ist. Alles gut im Bauch ihrer Frau. Sie bekommen das Kind. Natürlich war in dem Moment Freude groß. Aber was ist mit Krankheit? Was ist mit Dingen, wo man plötzlich merkt, das zieht einem die Schuhe aus? Ich habe auch das schon mal gesagt, es beschäftigt uns einfach als Familie enorm. Meine Tante hat einen sehr üblen Krebs. Sie hat, glaube ich, schon 14 oder 15 Chemos hinter sich. Sie ist mittlerweile an einem Punkt, jetzt kam eine neue Diagnose und es ist immer zu Weihnachten. Sie haben wieder 3 Tumore und es tut uns leid, Ihnen das sagen zu müssen, Sie sind austherapiert. Wir können nichts mehr machen. Wir können nichts mehr machen. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, es gibt da Medikamente und aber sie sind nicht für ihre Krebsart erforscht. Und es gibt einen Haken bei der Sache, die Krankenkasse zahlt es nicht. Was macht man in so einem Moment? Das Leben kann ruckzuck an einem Punkt kommen, wo wir merken, der ganze Boden, nicht nur der Boden, die ganze Welt um einen herum ist kaputt. Und trotzdem in so einer Situation zu wissen, ich habe einen Gott, der für mich da ist, der mich liebt. Und in ihm kann ich mich auch freuen, in ihm, weil er weiß, was das Richtige ist und er ist da. Er ist da. Ich kann leicht reden. Aber was ist, wenn Verletzungen, wenn Enttäuschungen, wenn wir unglücklich auf der Arbeit sind, wenn wir Todesfälle in der Familie erleben, Meine Botschaft an dich ist heute Morgen, Gott möchte, dass du dich im Leben wieder freust. Gott möchte, dass du dich im Leben wieder freust. Und diese Freude ist ein Geschenk. Man kann sie sich nicht verdienen. Man kann es nicht. Weihnachten bedeutet, dass Gott Mensch wird. Gott wird nahbar. Gott kommt zu uns in Jesus Christus. Weihnachten bedeutet, dass Jesus das Leben ist. Wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir das Leben. Dann feiern wir Gott in Person, Jesus, dass er das Leben ist für uns. Weihnachten heißt, dass Gott jeden Menschen in eine Gemeinschaft mit ihm führen möchte. In eine Verbindung mit ihm. Und diese Gemeinschaft, sie bringt wahre Freude in unserem Leben hervor. Ich möchte an dieser Stelle für 4 Dinge beten. Hier gibt es Menschen, die eine neue Berührung mit Gott brauchen. Du merkst, dass irgendwo ist es leer innerlich. Und ich möchte dafür beten, dass Gott dich neu berührt mit seiner Liebe. Das Zweite, ich möchte für Menschen beten, die das neue Leben in Jesus Christus haben möchten. Die ein neues Leben in Jesus Christus haben möchten. Ich möchte auch für Menschen beten, die einsam sind. Als ich in Hannover lebte, kam irgendwann ein Politiker auf meinen Pastor zu und wir haben eine Gebetszeit gehabt und mein Pastor hat, sie kamen ins Gespräch und mein Pastor hat gefragt, erzählen Sie mir doch mal, was ist das größte Problem in dieser Stadt, in Hannover? Von Ihrer Warte her, wo liegt die größte Not? Und der Politiker hat damals gesagt, das größte Problem der Menschen hier in dieser Stadt ist Einsamkeit. 60% aller Haushalte sind Einzelhaushalte, die Menschen leben alleine und die Menschen sind einsam. Und wenn wir jetzt einfach nur von Liebe, Christsein hier und da und alles ist gut sprechen, übersehen wir, dass sehr, sehr viele Menschen einsam sind. Und hier in diesem Raum sind ganz viele Menschen, die sind eigentlich zutiefst einsam. Zutiefst. Und aus einer Einsamkeit heraus entstehen die schmerzhaftsten Gedanken auch. Und ich möchte dafür beten, dass Gott Menschen neu begegnet, neu berührt und dass die Einsamkeit in ihrem Leben ein Ende nimmt. Ich möchte dafür beten für Menschen, die auch ihre Lebensfreude verloren haben, die eine neue Lebensfreude brauchen. Und ich habe schon einige Male gehört an Veranstaltungen, da haben Leute gesagt, hier sitzen Menschen, die möchten sich eigentlich das Leben nehmen. Eigentlich macht das alles keinen Sinn. Und da wurden diese Sachen gesagt und wir möchten jetzt dafür beten. Hinterher kamen Menschen nach vorne und haben gesagt, als du das gesagt hast, fühlte ich mich angesprochen, denn ich hatte eigentlich vor, an diesem Abend, nach dieser Veranstaltung, mir das Leben zu nehmen. Aber es muss nicht so weit kommen. Wenn man die Lebensfreude verliert, dann muss man sich nicht das Leben nehmen. Aber man kann jahrelang, wie ausgeschaltet innerlich, dahin leben. Vielleicht hat das schon jemand erlebt. Und ich möchte für diese 4 Dinge beten. Und dann möchte ich für etwas beten, das ist nur eine kleine Überraschung. Ich möchte uns einladen, dass wir einfach die Augen schließen. Und ich möchte jetzt beten für die Menschen, die eine neue Berührung mit Gott brauchen. Und ich möchte uns einladen, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, lass uns unsere Augen schließen. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann steh auf. Steh auf und sag, Gott, ich brauche eine neue Berührung. Vater, ich danke dir für die Menschen, die jetzt eine neue Berührung brauchen von dir. Ich danke dir für deine Liebe auf ihrem Leben. Ich danke dir, dass du sie siehst. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du kommst und dass du mit deiner Kraft jetzt da sie neu berührst, dass du sie neu belebst, dass du dich mit deiner Liebe ihnen neu zuwendest, Herr. Und Vater, ich danke dir, dass du niemanden anklagst. Ich danke dir, dass du auf niemanden mit deinen Finger zeigst, sondern dass du jeden von ganzem Herzen liebst. Und du sehnst dich nach jedem Einzelnen, Herr. Jesus, und ich bitte dich, dass deine Vaterschaft, dass deine Liebe, dass deine Gnade, dass deine Güte, all das, was wir erleben, dass das jetzt kommt und dass es jetzt erfüllt. Und auch wenn jemand hier sitzt und nicht aufgestanden ist und das möchte, weiß ich, Herr, du gehst an keinem vorbei. Du bist nicht so. Du gehst an keinem vorbei. Und ich möchte auch für diejenigen beten jetzt, die ein neues Leben in Jesus Christus haben möchten. Ich möchte auch da eine Einladung aussprechen. Wenn du das bist, wenn du es möchtest, dann steh auf. Dann lade ich dich ein, steh auf und sag, Gott, hier bin ich. Du liebst mich. Du liebst mich. Und ich bete, Herr, für diejenigen, die innerlich auf der Suche sind nach dir. Ich bete für diejenigen, die merken, irgendwo muss ich Dinge in meinem Leben ändern. Irgendwo sind Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Und ich bin schon lange auf der Suche und ich spüre, dass du jemand bist, wo man endlich neu anfangen kann. Herr, und ich bitte dich, dass du es ermöglichst jetzt, dass du zu den Herzen sprichst, Heiliger Geist, und dass du es ermöglichst, einen Neuanfang mit dir, wo all die Sünde, alle Schuld, all das, was wir mit uns mitschleppen, dass es endlich verschwindet aus unserem Leben, Herr. Und ich möchte an dritter Stelle für die Menschen beten, die einsam sind. Und ich möchte auch da einladen, aufzustehen, wo du merkst, ich brauche eine neue Berührung auch an der Stelle. Vater, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jetzt die Menschen berührst, dass du jetzt wirklich kommst, Herr. Vater, ich bitte dich, dass du da, wo wir einsam sind, da, wo wir alleine sind, da, wo wir das Gefühl haben, niemand ist da. Ich kann mit niemandem reden. Herr, ich bitte dich, dass du Menschen das Leben stellst. Ich bitte dich, Jesus, in deinem Namen, dass du wirklich Menschen das Leben stellst und dass du Dinge veränderst, Herr, dass du aus der Einsamkeit rausholst, dass du aus der Isolation rausführst, Vater. Jesus, und wir bitten dich für unsere Region, für die Menschen, die in dieser Region leben. So viele Menschen sind einsam, so viele Menschen sind alleine. Es sind auch so viele alte Menschen alleine. Niemand besucht sie, keiner kommt, niemand fragt, wie es ihnen geht. Es sind auch junge Menschen. Vater, und es gibt auch Menschen, die leben auch in Familie und sind trotzdem einsam, weil sie niemand versteht. Und ich bete, Herr, da wo jetzt die Leute sind, die einsam sind, dass du ihrer Einsamkeit begegnest, Herr. Du bist ein guter Gott, du bist ein liebender Gott und du führst in Gemeinschaft, Herr. Jesus, und ich bete für Menschen, die ihre Lebensfreude verloren haben. Weihnachten, sagt man so schön, ist ein Fest der Freude, aber was ist, wenn es sich nicht zum Freuen gibt? Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du neue Lebensfreude schenkst. Ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt kommst und dass du neue Offenbarung schenkst, dass es möglich ist, sich in dir zu freuen, selbst wenn die Umstände schwierig sind. Jesus, ich bitte dich auch, dass du eine übernatürliche Freude von innen heraus schenkst, die Heilung bringt in unseren Herzen. Dass wir Dinge neu angehen können, dass wir Dinge anpacken können, dass wir rausgehen können aus diesem destruktiven Herr. Dafür brauchen wir deine Kraft, dafür brauchen wir deine Liebe, dafür brauchen wir deine Hilfe. Manchmal sind wir so in Dingen verstrickt innerlich, wir können alleine nicht mehr raus. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt kommst und dass du neue Lebensfreude schenkst. Jetzt in diesem Augenblick, da wo Menschen sitzen, dass du jetzt neue Lebensfreude schenkst. Danke, Jesus.